Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Super, dass ihr dabei seid. Willkommen, ich bin Katja Weber. Heute geht's hier um ein Wort, das erstmal ganz schön kompliziert wirkt. Ambiguität. Das bezeichnet so einen Eindruck von Mehrdeutigkeit und irgendwie auch Unsicherheit. Ambiguitäten, das sind Widersprüchlichkeiten. Wir erhalten in ihnen unklare, verwirrende, irgendwie widerstreitende Informationen. Stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Wie ist es bestellt um unsere Ambiguitätstoleranz, um unsere Fähigkeit, Widersprüchliches auszuhalten, vielleicht sogar produktiv damit umzugehen?
Ambiguitätstoleranz ist definiert als Fähigkeit, mit uneindeutigen, ambigen Situationen konstruktiv umzugehen. Mehrdeutigkeiten und Komplexität ertragen und Widersprüchliches nebeneinander stehen lassen zu können. Ich glaube, dass auf der Documenta einiges sichtbar, aber nicht verhandelt wurde. Wir finden solche Beispiele immer wieder in Diskussionen über Antisemitismus. Es ist ein Prozess des Othering. Der Antisemitismus wird nicht als der eigene erkannt, sondern externalisiert, auf die anderen verschoben und dort bekämpft.
Wir verdanken diesen Begriff der Ambiguitätstoleranz der Psychoanalytikerin und Sozialwissenschaftlerin Else Frenkel-Brunswick. Als Jüdin musste sie in jungen Jahren mit ihrer Familie aus Lemberg nach Wien fliehen, von dort dann 1938 vor den Nationalsozialisten in die USA. In den 1940er Jahren hat sie in Berkeley geforscht zur autoritären Persönlichkeit. Dort hat sie dann auch diesen Begriff der Ambiguitätstoleranz geformt und definiert. Und unsere Rednerin heute versucht mit diesen Werkzeugen, die dieser Begriff ihr liefert, unseren Umgang mit Antisemitismus zu befragen und auch zu hinterfragen. Ilka Quindow ist, wie Frenkel-Brunswick, Psychoanalytikerin und seit 2020 Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin. Sie forscht unter anderem zu den Themen Antisemitismus und Erinnerungspolitik. In ihrem Vortrag spricht sie ganz genau über Ambiguitätstoleranz und Antisemitismus im Hinblick auf gleich zwei kulturelle Großereignisse, die mit antisemitischen Vorfällen umgehen mussten. Eins dieser Ereignisse fand vor, eins nach dem Morden, nach dem Terrorangriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger statt. Es geht zum einen um die Documenta 15 2022 in Kassel und um die Berlinale Preisverleihung im Februar 2024. Quindow nimmt zwei Zeitungsartikel zu diesen Ereignissen und Debatten unter ihre psychoanalytische und Ambiguitätstoleranz geschulte Brille und kommt damit zu erstaunlichen Befunden. Ihren Vortrag mit dem Titel Ambiguitätstoleranz und Antisemitismus hat Ilka Quindow am 13. Mai 2024 gehalten, und zwar im Rahmen der Reihe Wo liegt die Wahrheit? Über Ambiguitätstoleranz, veranstaltet hat diese Reihe das Jüdische Museum Berlin. Los geht's in ihrem Vortrag mit einer Verortung in der aktuellen, reichlich komplizierten Debattenlandschaft.
Seit dem 7. Oktober wird weltweit eine Zunahme von antisemitischen Übergriffen und Straftaten verzeichnet. Auch in Deutschland kam es zu einem massiven Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Seit dem Terrorangriff der Hamas und dem militärischen Gegenschlag Israels auf Gaza gab und gibt es in vielen Städten pro-palästinensische Kundgebungen mit antisemitischen Parolen. Jüdinnen und Juden wurden und werden vielfach bedroht, jüdische Einrichtungen beschädigt, israelische Flaggen verbrannt. Von jüdischer Seite wurde zu wenig Mitgefühl und Solidarität mit Israel beklagt. Ähnliches wurde von in Deutschland lebenden palästinensischen BürgerInnen für ihre in Gaza ansässigen FreundInnen und Familien gefordert. Es entstand eine Israel- und judenfeindliche sowie zugleich eine antipalästinensische und antimuslimische Atmosphäre. Die Stimmung und bei Diskussionen und Veranstaltungen war und ist polarisiert, in den Medien ebenso wie im Bereich der Kultur und der Wissenschaft. Man scheint sich für die eine oder die andere Seite entscheiden zu müssen. Aus psychologischer Perspektive könnte man sagen, dass es in diesen aufgeheizten, polarisierten Diskursen an Ambiguitätstoleranz mangelt. Ambiguitätstoleranz ist definiert als Fähigkeit, mit uneindeutigen, ambigen Situationen konstruktiv umzugehen, Mehrdeutigkeiten und Komplexität ertragen und Widersprüchliches nebeneinander stehen lassen zu können. Die Psychoanalytikerin Else Frenkel-Brunswick verwendete diesen Begriff zum ersten Mal 1947 in den berühmten Studien zum autoritären Charakter. Sie war dort eine der Mitautorinnen neben Adorno und zwei amerikanischen Kollegen. Der autoritäre Charakter sei durch Ambiguitätsintoleranz gekennzeichnet. Dies wurde zumeist als überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal betrachtet, das im Zuge des Durcharbeitens des ödipalen Konflikts in der frühen Kindheit entsteht. Doch ist diese Vorstellung inzwischen veraltet. Die psychosexuellen Konflikte werden nicht nur in der frühen Kindheit durchgearbeitet, sondern in den verschiedensten Lebenssituationen stets aufs Neue aktualisiert und müssen dementsprechend erneut verarbeitet werden. Ambiguitätstoleranz stellt daher weniger eine stabile Persönlichkeitseigenschaft dar, als vielmehr eine psychische Position, die immer wieder erarbeitet werden muss. In diesem fluiden Sinne verwende ich den Begriff der Ambiguitätsintoleranz, um die konfliktbedingte psychische Empfänglichkeit für antisemitische Semantiken zu beschreiben. Komplexität, Ungewissheiten und Mehrdeutigkeiten sind zwar menschliche Grunderfahrungen, scheinen aber an Umfang und Intensität in spätmodernen Gesellschaften und liberalen Demokratien zuzunehmen. Dies gilt insbesondere für Krisen- und Transformationsprozesse. Es ist verschiedentlich festgestellt worden, dass Gesellschaften ihre Widersprüche und Konflikte auf das Subjekt verlagern. Zuletzt etwa Amlinger und Nachtwey in dem sehr empfehlenswerten Band Gekränkte Freiheit, Kritik am libertären Autoritarismus. Dementsprechend werden auch Ambiguitätskonflikte aktualisiert. Das bürgerliche Ideal von Selbstbestimmung und Autonomie trifft insbesondere in gesellschaftlichen Krisen auf massive Ohnmachtserfahrungen der Einzelnen. Der beschleunigte Wandel der Arbeitswelt sowie auch grundlegender gesellschaftlicher Ordnungsmomente, wie beispielsweise die Geschlechterordnung, setzt die Identitätskonstruktionen der Subjekte unter Druck. Identität gilt der Moderne als zentrale Forderung. Doch wird zunehmend unklar, was das eigene und was das fremde, andere ist. Diesen Verunsicherungen begegnet die antisemitische Semantik mit dem zentralen Gegensatzpaar von Identität und Nicht-Identität. Der eigenen Gruppe, der eigenen Nation oder dem Volk wird das Jüdische als antagonistisch anderes entgegengestellt. In den antisemitischen Konstruktionen sind Juden kein Volk unter anderem, sie bilden keine Nation, sondern werden als international und wurzellos gelesen. Sie werden konstruiert als Nicht- und Anti-Identität, die die Identität aller anderen bedroht, auflöst und zersetzt. Der gesellschaftlichen Identitätsforderung korrespondiert das psychische Konfliktgeschehen. Freud beschrieb seine bahnbrechende Konzeptualisierung des Unbewussten, nicht ohne Ironie, nach Kopernikus und Darwin als dritte narzisstische Kränkung. Der Mensch sei, ich zitiere, nicht länger Herr im eigenen Haus, sondern trage das andere der Vernunft als Kern des eigenen in sich. Die Identität enthält daher immer auch das Nicht-Identische. Von anderen Denktraditionen her kommt Adorno in seiner negativen Dialektik zu ähnlichen Einsichten. Die Ambiguitätstoleranz kann als Gegenstück zum identitären, instrumentellen Denken verstanden werden. Statt exaktem Identifizieren und den häufig illusionären Versuchen, Eindeutigkeit zu erreichen, ermöglicht sie Mehrdeutigkeit, das Nebeneinander von Widersprüchen und Unvereinbarem. Bei allem Wissen um die zentrale gesellschaftliche Dimension des Antisemitismus möchte ich nun als Psychoanalytikerin allein die psychische Ebene in den Blick nehmen und in meinem ersten Punkt Antisemitismus als Ausdrucksgestalt des Unbewussten fokussieren, die mithilfe eines gesellschaftlichen Codes in die antisemitische Semantik übersetzt werden kann. Illustriert wird dies zweitens an den Debatten um die Antisemitismusvorwürfe bei der Documenta 15 sowie bei der Berlinale in diesem Jahr. Und drittens werde ich abschließend die Frage diskutieren, wie der verhärtete Antisemitismusvorwurf in diesen Debatten in konstruktive Kritik transformiert werden kann. Ich komme zu meinem ersten Punkt, Antisemitismus als Ausdrucksgestalt des Unbewussten. Wie alle Bildungen des Unbewussten kann der Antisemitismus nicht so leicht dingfest gemacht, nicht präzise definiert werden. Immer wieder stellt sich uns die Frage, ob wir es bei bestimmten Äußerungen überhaupt mit Antisemitismus zu tun haben. Zwar gibt es auch grobe, eindeutige Formen antisemitische Klischees, die sich durch die Jahrhunderte ziehen, aber oft sind es auch Nuancen, bestimmte Tonfälle, Einbettungen in bestimmte Kontexte oder im Gegenteil deren Herauslösung, die eine Äußerung zu einer antisemitischen machen. Der Antisemitismus ist also vage, flüchtig, er drängt ins Bewusstsein, verändert seine Ausdrucksgestalten und lässt sich schwer fassen. Und vor allem sind die Manifestationen des Unbewussten nicht auf bestimmte Menschen zu beschränken. Also sie bedürfen weder einer besonderen Persönlichkeitsstruktur, das wäre meine Kritik am Konzept des autoritären Charakters, noch sind sie allein am anderen festzumachen. Sie betreffen uns alle, wenngleich in unterschiedlicher Form und in unterschiedlichem Ausmaß. Niemand kann sich vom Antisemitismus frei fühlen und als Bildung des Unbewussten kann er nur selbstreflexiv eingehegt werden. Hinzu kommt, es gibt kein Sprechen über Antisemitismus. Wenn wir über Antisemitismus sprechen, sprechen wir immer auch über uns, sind affiziert von dieser grundlegenden gesellschaftlichen Sinnstruktur. Auch jetzt, auch in meiner Rede, obwohl ich sie gut vorbereitet habe, kann Antisemitisches zum Vorschein kommen. Sicher nicht in grober Form, vielleicht in leisen, kaum vernehmbaren Spuren, einer bestimmten Wortwahl, einer bestimmten Intonation, einer assoziativen Verknüpfung. Nach der Logik des Unbewussten kann etwas Ungewolltes entwischen, den bewussten Intentionen zuwiderlaufen. Es gibt kein Außerhalb, keine dritte Position, von der aus über Antisemitismus nachgedacht werden könnte. Daher ist das Sprechen darüber auch oft mit Angst und Aggression verbunden. Diese erscheinen gleichsam als Widerhall von dessen Destruktivität und suchen die eigene Verletzbarkeit abzuwehren, die Transmissionen, die nicht kontrollierbar, nicht einzuhegen sind. Franz Kafka hat das schwer Fassbare, das Unbenennbare, das alle heimsucht, in einer seiner Parabeln mit dem Titel »Die Sorge des Hausvaters« beschrieben. Ich zitiere. »Odradek hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen im Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen. Da ist er wohl in andere Häuser übersiedelt. Doch kehrt er dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück.« Odradek lässt sich als Chiffre für den unbewussten Antisemitismus verstehen, der uns immer wieder heimsucht, heimlich, unheimlich, wie ein Gespenst. Beunruhigend ist das kaum Greifbare und Fassbare, das verpönte Eigene. Durch die Personifizierung im Fremden und im Juden bekommt es scheinbar Gestalt. Es tritt dem Subjekt als anderes gegenüber, das bekämpft werden muss. Karl Josef Pazzini, ein Psychoanalytiker in der Tradition Lacans, erinnert in diesem Zusammenhang an das biblische Gebot. Du sollst dir kein Abbild machen. Zu groß sei offenbar die Versuchung, sich doch ein Bild zu machen. Dies gilt nicht nur für die antisemitische Konstruktion, die sich ein Bild des Juden macht. Es ist auch in seiner Bekämpfung virulent. Ich zitiere noch einmal Pazzini. Wenn es so ist, dass der Jude nicht existiert, sondern nur in Existenz gerufen werden kann, so agiert mancher Antisemitismusvorwurf wie eine magische Formel, um das Jüdische und den Juden endlich zu definieren. Und Pazzini führt weiter aus, die Ungewissheit, wer wie von Antisemitismus behaftet ist, macht Angst, versucht zu vereindeutigen und alles richtig zu machen. Daraus entstehen Sprachregelungen, Sprachpolizeien. Sie produzieren ein Denken, das Berührung mit dem Zweifelhaften vermeiden will. Eine moralische Betrachtung will sich aus der Gefahr antisemitischen Geschehens hinaus katapultieren. Soweit Pazzini. So verständlich es auch ist, der Angst und Unsicherheit entgehen zu wollen, selbst auch vom Antisemitismus behaftet zu sein, so notwendig ist die Einsicht, um den Vorwurf, antisemitisch sind die anderen, in konstruktive Kritik zu verwandeln. Diese besteht nach psychoanalytischem Verständnis in Selbstkritik und ihr liegt Ambiguitätstoleranz zugrunde. Aus dieser Perspektive mahnt Pazzini zur Vorsicht. Die Überzeugung von der Existenz des Unbewussten macht es schwerer, Antisemitisches zu identifizieren. Signifikant und Signifikat stehen nicht in einer eindeutigen Beziehung, ebenso wenig wie ein Symptom und ein Konflikt. Zitat Ende. Das schließt natürlich nicht aus, dass es Fälle von Antisemitismus gibt, die zweifelsfrei erkannt und problematisiert werden müssen. Aber wie beim Symptom ist die jeweilige Funktion nie eindeutig, sondern mehrfach determiniert, wie Freud dies formulierte. Die Deutungen der möglichen Funktionen zielen auf einen selbstreflexiven Prozess. Verhärtete, binäre Vorstellungen dagegen verhindern Selbstreflexion und Kritik. Sie erscheinen als Ausdruck der Ambiguitätsintoleranz. Zweifellos ist es notwendig, antisemitische Ausdrucksgestalten immer wieder aufzuzeigen und zu kritisieren. Doch wichtig ist es auch, dafür eine Form zu wählen, die mit der Bekämpfung nicht das Gegenteil erreicht und Antisemitisches noch verfestigt. Ich möchte es dies am Beispiel aus dem Diskurs über die Documenta 15 zeigen. Für die Diskursanalyse wähle ich als Beispiel einen Artikel aus einem deutschen Leitmedium, der Ende Juni 2022 erschienen ist. Zu diesem Zeitpunkt war das als antisemitisch inkriminierte Banner des indonesischen KünstlerInnen-Kollektivs Taring Padi bereits abgehängt. Der Artikel steht exemplarisch für eine Position im öffentlichen Diskurs. Es ist daher nicht von Interesse, wer ihn geschrieben hat oder veröffentlicht hat, sondern welche Diskursformation damit auf den Punkt gebracht wird und welche psychischen Funktionen für die RezipientInnen damit möglicherweise verbunden sein könnten. Der Artikel trägt den Titel »Eine schwer zu ertragende Herausforderung«. Überschrieben ist dies in kleineren Lettern mit »Documenta-Skandal«. Der Untertitel lautet: Wer sich dem Postkolonialismus kritiklos hingibt, bekommt den Antisemitismus gleich mitgeliefert. Die Überschrift lässt bereits erahnen, es folgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Postkolonialismus, dem der Antisemitismus zur Last gelegt wird. Schauen wir zunächst auf die semantische Ebene des Textes. Erkennbar wird eine dichotome Struktur, in dem ein Selbstbild eine Wir-Gruppe konstruiert und einem Fremdbild den anderen entgegengestellt wird. Wir, das sind in chronologischer Reihenfolge westliche Kulturbürger, die Bewohner der westlichen Kultur, das weiße Europa, die Weißen, der Westen. Interessanterweise findet sich im ganzen Artikel kein einziges Mal der Begriff der Deutschen. Der, die und das andere, das ist der Postkolonialismus sowie, ich zitiere, die Bewohner des globalen Südens, Kulturen, in deren Gepäck man bizarre Vorstellungen von der Rolle der Frauen und ein ziemlich gewalttätiges Verhältnis zum Wahrheitsanspruch der eigenen Religion mitgeliefert bekomme, was schwer auszuhalten sei. Ich zitiere aus dem zentralen Abschnitt dieses Artikels, der mit der Zwischenüberschrift »Eifersüchtig auf die Juden« versehen ist. Dass zum postkolonialen Denken auch ein problematisches Verhältnis zum Holocaust, zu den Juden im Allgemeinen und zum Staat Israel gehört, ist allerdings eine seiner Grundlagen. Es waren ja die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als Männer wie Franz Fanon, Aimé Césaire, dunkelhäutige Franzosen von der Insel Martinique, die Grundlagen des Postkolonialismus entwickelten. Und was sie antrieb, war nicht nur die Erfahrung von Unterdrückung und Entmündigung. Was sie empörte, war der Schrecken, den, aus ihrer Sicht, das weiße Europa mit dem millionenfachen Mord an den Juden sich selbst eingejagt hatte. Es waren die Scham, die Trauer und der Schwur der Weißen, so etwas nie wieder geschehen zu lassen. Der Artikel zitiert dann kurz aus den Schriften von Césaire und Dubois. Er wirft diesen Begründern des Postkolonialismus, wie auch Achille Mbembe, vor, die Ermordung der europäischen Juden in sehr eigentümlicher Weise zu interpretieren. Ich zitiere: Als ob mit dem Holocaust der Kolonialismus nun endlich auch über die Kolonisten gekommen sei. Und er fährt fort, zitiere: Wer das so sieht, wird die Verletzlichkeit der Juden so wenig verstehen wie das Antisemitismus-Tabu im Westen. So schnell wird der Postkolonialismus den Juden die Singularität des Holocaust nicht verzeihen. Der Artikel schließt mit dem Satz: Solange aber die Juden, der Holocaust und der Staat Israel ein Problem für den Postkolonialismus sind, so lange muss der Postkolonialismus ein Problem für den Westen bleiben. Mit der Konstruktion einer Wir-Gruppe unterstellt der Text ein Selbstbild, in dem strittige und umkämpfte Annahmen der Erinnerungspolitik als gesicherte Errungenschaften gelten. Es entsteht der Eindruck, dass wir aus dem Holocaust gelernt hätten. So behauptet der Autor das Vorhandensein von Schrecken, Scham und Trauer über den Holocaust in seiner Gruppe, die er allerdings nur diffus als das weiße Europa benennt. Diese Behauptung erscheint indes wenig wahrscheinlich. Wie zahlreiche Umfragestudien ergeben, äußern auch in Deutschland erhebliche Teile der Bevölkerung weder Schrecken, Scham oder Trauer, sondern zeigen eher Desinteresse und fordern einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit. Im Text werden die angeblichen Errungenschaften der Wir-Gruppe abgesichert durch die Konstruktion eines Gegenbilds. Das sind die Theoretiker des Postkolonialismus. Ihnen wird unterstellt, dass sie über diese Errungenschaften empört seien. Der Text insinuiert dabei, dass sie nicht über die Verbrechen empört seien, sondern über Schrecken, Scham und Trauer der Weißen und daher auf die Juden eifersüchtig werden. Der klassische Topos des Antisemitismus wird auf die anderen übertragen. Hinzu kommt deren problematisches Verhältnis zum Holocaust, das wir bereits geklärt haben. Diese dichotome Gegenüberstellung ermöglicht es, die eigene Gruppe vom Antisemitismus freizusprechen, während er den anderen vorgeworfen wird. Bemerkenswert ist auch die passivische Formulierung, so etwas nie wieder geschehen zu lassen. Es fehlt ein Subjekt. Wir haben etwas geschehen lassen, hat eine andere Bedeutung als wir haben etwas gemacht. Es sind solche kleinen Nuancen, die darauf verweisen, dass das Verhältnis zum Holocaust nach wie vor problematisch ist, nicht nur für die Anhängerinnen des Postkolonialismus. Nicht zuletzt finden sich in diesem Artikel neben der Abwehr des eigenen Antisemitismus durch den Antisemitismus-Vorwurf an die anderen auch rassistische Stereotype wie etwa die Benennung von Hautfarbe und Herkunft, also dunkelhäutige Franzosen von der Insel. Hier schwingt mit, dass die anderen nicht so zivilisiert sind wie wir als eigene, also wie unsere eigene Gruppe. Daher nimmt es auch nicht Wunder, dass diese anderen, anders als wir, keinen Sinn haben für die Verletzlichkeit der Juden und das Antisemitismus-Tabu. Auch diese Formulierung erscheint eigentümlich. Der Antisemitismus erscheint nicht per se durch seine Gewalt, sondern erst durch die Verletzlichkeit der Juden zu einem Problem zu werden. Durch die Bezeichnung Tabu wird er in den Bereich des Mythischen gerückt. Das heißt, laut Duden, er wird zu etwas Unantastbarem, Unverletzlichem. Letzteres ergibt dann auch eine interessante Spannung zur Verletzlichkeit der Juden. Schließlich wird das berühmte Zwirex zugeschriebene Zitat, dass die Deutschen den Juden Auschwitz nie verzeihen, mit dem der sekundäre Antisemitismus auf den Punkt gebracht wird, auf die AnhängerInnen des Postkolonialismus verschoben. Damit sind wir auch von dieser Variante des gegenwärtigen Antisemitismus befreit. Es erübrigt sich fast zu sagen, dass wir daher auch keine AnhängerInnen des Postkolonialismus sein können. Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine wenig stringente Argumentation vorliegt. Sie weist eine Reihe an Ungereimtheiten und eine Reihe an Affekten auf. Wir finden solche Beispiele immer wieder in Diskussionen über Antisemitismus. Es ist ein Prozess des Othering. Der Antisemitismus wird nicht als der eigene erkannt, sondern externalisiert, auf die anderen verschoben und dort bekämpft. Ich habe Ihnen diesen Text vorgestellt, weil sich darin exemplarisch auch ein interessanter Umgang mit den Affekten zeigen lässt, die mit Antisemitismus verbunden sind. In dem Artikel werden eine ganze Reihe von Affekten genannt. Prominent auf der Seite der anderen ist die Eifersucht in der bereits zitierten Zwischenüberschrift. Es folgt die Empörung. Auf der Seite der Wir-Gruppe stehen Schrecken, Scham und Trauer. Es ist eine ziemlich abenteuerliche Argumentation, die der Artikel ausführt. Die Protagonisten des Postkolonialismus sollen über den Schrecken empört gewesen sein, den sich die Weißen mit dem Holocaust selbst eingejagt hätten. Und zugleich ist es auch eine schreckliche Verharmlosung der Shoah, deren unfassbare Realität millionenfachen Mordes auf einen Schrecken reduziert wird. Doch zurück zu den Affekten. Sie scheinen die Seiten getauscht zu haben, waren zunächst eigene der Wir-Gruppe zugehörig und werden auf die anderen projiziert und dort bekämpft. Die Erwähltheit der Juden ist ein zentraler Topos des christlichen Antijudaismus, den auch die NS-Propaganda aufgenommen hat, indem sie die Deutschen zu einem auserwählten Volk gemacht hat. Die eigene, vermutlich unbewusste Eifersucht wird nun abgewehrt und auf die anderen projiziert. Nun zur Konstruktion des Selbstbildes. Wir finden da Schrecken, Scham und Trauer. Mit diesem Vokabular wird seit Mitte der 80er Jahre die sogenannte vorbildliche Auseinandersetzung der Deutschen mit dem Holocaust beschrieben. Mit diesem Dreiklang ist man auf der moralisch richtigen Seite, gehört zu den guten Deutschen, die etwas gelernt haben. Jürgen Habermas hat die erinnerungspolitischen Debatten als moralische Selbstverständigung beschrieben. Doch wie häufig in diesen Debatten bleiben die Affekte eigentümlich äußerlich, man spürt sie nicht. Schrecken, Scham und Trauer scheinen vielmehr zu einem semantischen Schutzschild zu werden. Eingebaut in den Zusammenhang der Empörung der anderen, werden sie instrumentalisiert. Sie werden zu Abwehrzwecken genutzt, um ein Gegenbild von anderen aufzubauen, denen man den eigenen Antisemitismus unterschieben und sich dann frei von ihm fühlen kann. Eine schwer zu ertragende Herausforderung, so der Titel des Beitrags, besteht nicht länger in Auschwitz, sondern im Postkolonialismus. So, soweit zum diesem Artikel. Ich möchte nur noch einmal zurück auf die Frage des Vorwurfs kommen. Der Vorwurf des Antisemitismus und seine Externalisierung auf andere wird dadurch zum Problem, dass er in eine psychische Abwehrbewegung verwickelt ist und eben im Unterschied zur Kritik keine Selbstreflexion zulässt, sondern eben geradezu an der Stelle von Selbstreflexion steht. Der Antisemitismus-Vorwurf kann als ein Ausdruck von Ambiguitätsintoleranz betrachtet werden. Er vereinfacht komplexe Zusammenhänge und lenkt von der eigenen Involviertheit ab. Was könnte das im Zusammenhang der Documenta 15 heißen? Diese Kontroverse drehte sich, Sie erinnern sich, in weiten Teilen um Kunstfreiheit und Postkolonialismus, um die Frage, ob und bei welchen Kunstwerken es sich überhaupt um Antisemitismus handelt und ob die Werke entfernt werden müssen oder nicht. Ich möchte nun nicht in die Einzelheiten dieser Debatten einsteigen, sondern gehe davon aus, dass dort Kunstwerke gezeigt wurden, die eine antisemitische Bildsprache verwenden. Das scheint mir unstrittig. Als Psychoanalytikerin interessieren mich andere Fragen. Ich möchte den Blick selbstreflexiv auf uns als Zuschauerinnen, als BesucherInnen der Documenta wenden. Was geschieht mit uns, wenn wir solche Kunstwerke sehen? Erinnern sie uns an den Nationalsozialismus und die Shoah und damit an Schuld bzw. den Schuldvorwurf oder auch an millionenfachen Mord, an Leiden und unfassbare Gewalt? Was ist in diesem Zusammenhang so unverarbeitet, dass damit so viele Emotionen verbunden sind? Müssen wir uns als besonders gelehrig erweisen, indem wir nun den Schuldvorwurf auf andere richten? Ich glaube, dass auf der Documenta einiges sichtbar, aber nicht verhandelt wurde. Das ist zunächst mal der Ort, an dem die Ausstellung stattfindet. Kassel steht exemplarisch für eine im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstörte Stadt, wie es viele solcher Städte in Deutschland gibt. Gerade die Innenstadt zeugt davon. Also wenn Sie da schon mal waren, werden Sie wissen, wovon ich spreche. Also die Zerschlagung des Nationalsozialismus ist der Architektur geradezu eingeschrieben. Als Gegenbild sozusagen zu dieser Stadt fungiert die Documenta. Sie steht, oder stand, muss man leider sagen, für Weltoffenheit und Moderne. Es scheint nun schwer erträglich, dass dies durch Antisemitisches kontaminiert wird. Pointiert könnte man sagen, der Antisemitismus auf der Documenta zerschlägt die Illusion eines anderen, eines besseren Deutschlands. Möglicherweise erklärt das einen Teil der Rigidität der Vorwürfe und der Abwehrbewegungen. Durch den antisemitischen Skandal wird der normalerweise unsichtbare, unbewusste Bezug zur NS-Vergangenheit in Kassel spürbar. Vermutlich denkt niemand bewusst an den Zweiten Weltkrieg, wenn er die Innenstadttreppen in Kassel hinunterläuft. Aber die antisemitische Bildsprache des Banners von Taring Padi könnte unbewusst an die Propaganda im Nationalsozialismus erinnern. So rührt sie an den damaligen Antisemitismus und den psychisch nach wie vor verleugneten Schuldzusammenhang. Aber darüber wurde nicht gesprochen. Diese Bezüge zur deutschen Vergangenheit blieben im Dunkeln. Es wurde nicht danach gefragt, was das Bild denn in den ZuschauerInnen auslöst, was es mit der deutschen Vergangenheit zu tun hat. Vielmehr wurde reflexhaft gesagt, weil es mit der Vergangenheit zu tun hat, muss das Bild weg. Die NS-Vergangenheit wurde damit auf paradoxe Weise zum Tabu, an das man nicht rührt. An diesem problematischen Versuch, Eindeutigkeit herzustellen und den Antisemitismus der anderen zu verurteilen, lässt sich die Ambiguitätsintoleranz erkennen. Vielleicht kann man sich die unbewusste psychodynamische Konstellation auf der Documenta 15 folgendermaßen vorstellen. Die antisemitische Bildsprache des Banners trifft auf Transmittiertes, auf Unbewusst aus der Zeit des Nationalsozialismus über die Generationen hinweg Weitergegebenes. Fragmente und Erinnerungsspuren sozusagen aus den verschiedensten Zeiten, Fueros, wie Freud sie nannte, schießen im Unbewussten zusammen. Daraus entstehen vielschichtige und hochkonflikthafte Konstellationen aus den verschiedensten Fragmenten der individuellen, familialen und kollektiven Vergangenheiten. Und dies wird für jede Einzelperson ganz unterschiedlich sein, je nach Herkunft und Erfahrung. Das konflikthafte Unbewusste drängt danach, verarbeitet, übersetzt zu werden. Dies geschieht im Modus der Nachträglichkeit, der den Fragmenten und Erinnerungsspuren einen neuen Sinn verleiht. Der Zeitungsartikel mit seiner eigentümlichen Argumentation erscheint beispielsweise als solch eine Form der Verarbeitung. Ich glaube, dass die unbewussten psychischen Konstellationen die kontroversen Debatten um die Documenta wesentlich geprägt haben. Weil die konflikthaften, selbstreflexiven Fragen nach dem eigenen Bezug zum Nationalsozialismus und zur Shoah ausgeblieben sind und der Antisemitismus nur den anderen, den KünstlerInnen aus Indonesien, vorgeworfen wurde, wurden die unverarbeiteten, unbewussten Transmissionen aus der Vergangenheit nicht eingehegt, sondern treiben weiter ihr Unwesen. Zweifellos war es notwendig und auch richtig, glaube ich, das antisemitische Bild nicht weiterhin zu zeigen. Doch wurde mit dem Verschwinden des Bildes paradoxerweise auch gleichzeitig der Bezug zur nationalsozialistischen Vergangenheit entsorgt. Doch Nationalsozialismus und Shoah verschwinden nicht. Sie können nicht einfach abgebaut werden, wie das antisemitische Banner. Im Gegenteil, sie ploppen bei allen möglichen und meist nicht passenden Gelegenheiten einfach auf. Also sozusagen wie ein Ball, den man gewaltsam unter Wasser drückt, kommt dann auch an irgendeiner Stelle wieder hoch. Ich glaube, die Schärfe der Debatte um die Documenta 15 hat das mehr als deutlich gemacht. Ich springe jetzt in der Zeit und komme sozusagen in die Gegenwart, in dieses Jahr, zur Berlinale. Weil sich die Ambiguitätsintoleranz, das Schwarz-Weiß-Denken und die Polarisierungen auch bei den gegenwärtigen Diskussionen nach dem 7. Oktober zeigen. Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel vorstellen, das schon einige Monate zurückliegt, weil ja, das sozusagen den nötigen Abstand für eine Analyse bietet und die Affekte sozusagen schon ein bisschen her sind. Es handelt sich um einen Feuilletonbeitrag, der im Februar 24 ebenfalls in einer renommierten deutschen Tageszeitung erschienen ist. Sein Titel lautet, Sie sehen es, die Schande von Berlin, Skandalverleihung bei der Berlinale. Ich habe diesen Artikel ausgewählt als Beispiel für eine Kritik am Antisemitismus, die zunächst sehr kritikwürdige Punkte aufgreift, aber dabei von der eigenen Überlegenheit so überzeugt ist, dass sie in nationale Größenfantasien mündet. Auch hier finden wir, wie am vorhergehenden Beispiel, die Instrumentalisierung der Antisemitismuskritik für eigene Zwecke, etwa den Versuch, sich der eigenen narzisstischen Überlegenheit zu vergewissern. Es geht mir bei der Analyse des Zeitungsartikels keineswegs um die persönliche Meinung des Autors. Ich nenne deswegen auch wie beim anderen nicht den Namen und auch nicht die Zeitung, sondern eben nochmal, es geht um eine Diskursposition, die sich häufig findet und eben das Problem ausschließlich beim anderen sieht. Die Kritik erscheint auch hier als Vorwurf und bezieht die eigene Position nicht reflexiv mit ein, woraus sich dann problematische und vom Autor mit großer Wahrscheinlichkeit nicht intendierte Bedeutungsebenen ergeben. Das heißt, die zunächst sehr plausible Kritik gerät in einen performativen Selbstwiderspruch und macht sich selbst kritikwürdig. Und bereits der Teaser beginnt mit einem Widerspruch in adjecto. Es handelt sich um eine vollkommen reale Schauergeschichte. Die an Märchen erinnernde Bezeichnung Schauergeschichte nimmt dem Vorfall damit schon gleich wieder einiges an Bedeutung. Gemeint ist die antisemitische Propaganda im Rahmen der Preisverleihung zum Abschluss der Berlinale. Die näheren Umstände werden nicht beschrieben, offenbar meint der Autor, sie voraussetzen zu können. Ein preisgekröntes Filmteam, Sie sehen, mit Kufias über den Schultern, klagte bei seiner kurzen Dankesrede unwidersprochen den Genozid und die Apartheid in Israel an. Der Autor schreibt, niemand reagiert, niemand widerspricht mit Macht. Während die Vorgänge bis dahin in der Vergangenheitsform formuliert wurden, wird an dieser Stelle das grammatikalische Präsens verwendet. Ein Stilmittel der Betonung, der Hervorhebung, das durch Wegfall der Zeitmarkierung Zeit zugleich eine zeitlose Gültigkeit insinuiert. Die Verwendung des Präsens macht den einzelnen Vorfall zu einem gewohnten Muster. Es geht weiter im Text. Mit dem gemütlichen Konsens derer, die schon immer wussten, was alles an dem kleinen Land Israel falsch ist, was es besser mal täte und sein ließe. Kritisiert wird, völlig zu Recht, glaube ich, die ausgebliebene Reaktion, die dem Antisemitismus hätte Einhalt bieten müssen. Als Grund für die Unterlassung wird dem Publikum als gemeinsamer Konsens eine gewisse Selbstzufriedenheit unterstellt, sowie das Gefühl, besser zu wissen, was in Israel geschehen müsse. Diese Besserwisser werden kritisiert. Der Fortgang des Beitrags enthüllt jedoch, dass auch der Autor selbst zu diesen, die meinen, es besser zu wissen, gehört. Die weitere berechtigte Kritik bezieht sich darauf, dass, ich zitiere, niemand die beiden Berlinerinnen Caroline Bohl und Shani Nicole Luke erwähnte, zwei von der Hamas Ermordete, die, zitiere weiter, vielleicht auch gerne zu den Besucherinnen des Festivals gehört hätten. Zitat Ende. Ebenso habe die Erinnerung an den Schauspieler David Cunio gefehlt, der vor gut 10 Jahren mit einem Film auf der Berlinale vertreten gewesen wäre. Geisel wie Ermordete werden in dem Artikel zu einem Teil der Berlinale. Damit wird nochmal unterstrichen, warum der Vorfall bei der Preisverleihung so skandalös war. Das Publikum selbst wird angegriffen durch die antisemitische Dankesrede. Das macht das Schweigen, die ausgebliebene Kritik, umso problematischer. In eindringlichem Tonfall unterstreicht der nächste Absatz diese Linie. Angegriffen von der Hamas wurden nicht das israelische Militär oder die Siedler, sondern, zitiere, junge Menschen, Festivalbesucher. Doch auch von Seiten, nochmal Zitat, der deutschen Musik- und Clubindustrie oder der Friedensbewegung sei Anteilnahme ausgeblieben. Zitat Ende. Die ebenso berechtigte Kritik an der fehlenden Solidarität erhält jetzt nun durch die nationale Spezifizierung, also der deutschen Clubindustrie oder Friedensbewegung, eine eigentümliche Note. Ein unnötig erscheinender Zusatz. So wird eine Berichterstattung, die von Mitgefühl um die Ermordeten und Geiseln getragen wird, was sich zum Beispiel auch daran zeigt, dass die Opfer aus der Anonymität herausgeholt und mit Namen genannt wurden, dies wird unter der Hand zu einem nationalen Anliegen. Problematisch erscheint dies insbesondere, weil der Nationalismus die zentrale Ideologie darstellt, aus der sich der Antisemitismus speist. Das Argumentationsmuster, dass Menschen wie die TeilnehmerInnen der Berlinale und ihr Lebensmodell durch die Hamas gefährdet wären, setzt sich fort mit dem Hinweis auf Künstlerinnen und Künstler, Feministinnen und queere Personen. Doch seien es paradoxerweise genau diese Personen, die die Hamas unterstützten, die anderen. Beim Lesen drängt sich der Eindruck auf, was an diesen Unterstützern eigentlich falsch sein muss, dass sie derart unvernünftig sein können, so gegen die eigenen Interessen zu handeln. Diesen eigentümlichen Menschen wird nun ein Wir entgegengesetzt. Jede gesunde Seele sieht die Bilder von Tod, Verwüstung und Hoffnungslosigkeit aus Gaza mit blankem Entsetzen. Es sei wichtig, weiter auf diese schreckliche israelische Regierung einzuwirken. Auch die Hamas könne dazu beitragen, die Lage zu befrieden. Nach dem hoffentlich baldigen Ende des Krieges und des Hamas-Regimes werden wir befreite palästinensische Stimmen hören, die berichten, wie es unter der Hamas gewesen ist. Zum ersten Mal taucht an dieser Stelle des Artikels ein Wir auf, das auf der Seite der gesunden Seelen steht, die Mitgefühl mit der palästinensischen Bevölkerung haben und berechtigte Kritik an Israel üben. Die weitere Formulierung insinuiert, dass letztlich dieses Wir die Palästinenser befreit und Anteil daran hätte, dass die Hamas Vergangenheit geworden wäre. In dem Artikel werden also zwei verschiedene Arten von Kritik unterschieden. Auf der einen Seite die anderen, die widersinnig erscheinende, empathielose und antisemitische Kritik der Unterstützer der Hamas, beziehungsweise derer, die dem nicht widersprechen. Und auf der anderen Seite das Wir, die Kritik der gesunden Seelen. Die Wortwahl gesund legt in dieser Opposition zudem auch nahe, dass die anderen irgendwie krank sein müssten. Im Übrigen wird auch in dem ganzen Artikel kein einziges Mal Mitgefühl mit Israelis thematisiert, nur Kritik. Dass die Bilder von Tod, Verwüstung und Entsetzen, die in diesem Abschnitt angesprochen wurden, gelten nur für Gaza. Das fand ich auch nochmal interessant an einem Artikel, der sich so moralisch überlegen gibt. Im nächsten Abschnitt wird dann diese Argumentation weiter ausgeführt und der legitimen Kritik wird, ich zitiere, widerliche Propaganda mit antisemitischen Motiven im Kulturbetrieb entgegengestellt. Dabei wird ein eigenartiges, etwas verworrenes Verständnis von Antisemitismus deutlich. So wird der Antisemitismus als Treibstoff beschrieben, aber die Gewalt, ich zitiere, aber die Gewalt entfesselte sich in vielfacher Gestalt, insbesondere als sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Zitat Ende. In dieser Sichtweise des Antisemitismus scheinen die Bedingungsverhältnisse umgekehrt. Bei den Gräueltaten der Hamas hat sich der Antisemitismus der sexualisierten Gewalt gegen Frauen bedient und erscheint nicht allein als Treibstoff, der noch mehr Hass erzeugt. Eine ähnliche Richtung der Tendenz zur Verharmlosung und Bagatellisierung geht auch die Behauptung im folgenden Abschnitt, nämlich, zitiere, Antisemitismus war und ist immer eine Vorstufe weiterer Diskriminierung. Seltsam erscheint auch die Formulierung im Zusammenhang des pro-palästinensischen Slogans Free Palestine from German Guilt, dass es, ich zitiere weiter, nirgends hinführte, wenn man die angebliche deutsche Schuld zur Wurzel allen Übels in den gegenwärtigen Debatten ausmacht. Das Wort angeblich steht vermutlich an der falschen Stelle. Es ist nicht anzunehmen, dass der Autor die Vorstellung eines Schuldkults im Sinne der AfD teilt, auf den er verweist. Neben dieser sprachlichen Relativierung der Schuld durch den Zusatz angeblich spiegelt dieser Satz zugleich auch eine gewisse Hybris mit einem nationalistischen Zug, eine Überschätzung der Bedeutung der deutschen Schuld. Also das ist ein interessantes Paradox, finde ich. Also einerseits wird die Schuld verleugnet, also es gibt kein nennenswertes Schuldbewusstsein in der deutschen Bevölkerung, aber andererseits wird sie permanent beschworen, um sich zugleich davon zu befreien. Und daraus resultieren dann so eigentümliche Wendungen und Externalisierungen. Nochmal zurück zum Artikel. Also nach der Einführung des Wir als Gegensatz zu den problematischen, aktiven und passiven Hamas-Unterstützern, das heißt den Antisemiten, bekommt der Text einen eigentümlichen, einen wirren Unterton. Er verliert seine Klarheit und scheint eingeholt zu werden von dem, was er kritisieren will. Nach weiterer Kritik am Kulturbetrieb, dem der Hass auf die Juden vollkommen egal zu sein scheint, wird ein Vorschlag zur Lösung des Problems formuliert. Deutschland kann es besser, als diese teuren Peinlichkeiten weiter zu dulden. Die Distanz zum Geschehen, die großen Mittel und die vielen Institutionen, die hier eigentlich bereitstehen, um den Dialog um die Zukunft von Israel und Palästina zu führen, all dies bedingt eine Verpflichtung zum ambitionierten Diskurs. Hier werden die Hybris und die Selbstüberschätzung aus dem vorhergehenden Absatz noch einmal gesteigert. Angesichts der soeben noch genannten schuldhaften Vergangenheit erscheint es als ziemlich vermessen, wenn Deutschland sich eine so zentrale Rolle zur Konfliktbeilegung zuschreibt. Diese Anmaßung erinnert an das verhängnisvolle nationalistische Sprichwort: Am deutschen Wesen mag die Welt genesen, aus einem Gedicht von Emanuel Geibels aus dem Jahr 1861. Eine deutsche Initiative sei dem Artikel nach auch deswegen notwendig, weil sowohl die israelische Regierung als auch die palästinensische Seite nicht in der Lage, vermutlich auch nicht willens seien, eine zivilgesellschaftlich geprägte gemeinsame Zukunft zu entwerfen. Wer könnte in dieser Lage besser als Laboratorium für Ideen eines künftigen Zusammenlebens fungieren als Deutschland, wo es auch jenseits von persönlicher Betroffenheit genügend wissenschaftliche Expertise gibt? Was fällt einem? Entschuldigung, es fällt einem schwer, das vorzulesen. Ja, also Israelis und Palästinenser könnten so ein Projekt begleiten. Es ist Zeit für eine spektakuläre Konferenz, in der es um hassfreie Perspektiven für die Region geht. Also ein deutsches Qualitätsmedium, das hat sich ja nicht irgendwo aus dem Netz gezogen. Ein anmaßender, ein ziemlich geschichtsvergessener Vorschlag. In offenbar ungebrochenem Selbstbewusstsein und kolonialistisch scheinender Manier wird den Konfliktparteien selbst, Israelis und Palästinensern, sowohl die Fähigkeit als auch der Willen für eine Lösung des Konflikts abgesprochen. Allenfalls könnten sie das Projekt begleiten. Deutschland hingegen verfüge über genügend wissenschaftliche Expertise und sei nicht persönlich betroffen. Angesichts der NS-Vergangenheit auch eine interessante These. Der Artikel liefert ein erschreckendes Beispiel für ein übersteigertes Selbstbewusstsein, für Arroganz und nationale Größenfantasien, die im Gefolge der Antisemitismuskritik, die ja in vielen ganz berechtigt war, entwickelt werden. Hier scheint sich dann also die Kritik ins Gegenteil zu kehren. Dass ausgerechnet Deutschland Expertise für hassfreie Perspektiven haben soll, belegt wieder einmal den vorbildlichen Umgang mit der NS-Geschichte und ihren Verbrechen. Die formale Anerkennung der deutschen Schuld, die psychisch eben nicht durch ein Schuldbewusstsein fundiert ist, wird instrumentalisiert für die eigene narzisstische Überlegenheit. Ich komme zum letzten Punkt und möchte das Problem der Externalisierungen und Polarisierungen, die Ambiguitätsintoleranz, die sich im Vorwurf des Antisemitismus treffen und in einer konstruktiven Kritik des Antisemitismus im Weg stehen, noch einmal zusammenfassen. Antisemitismus ist zu einem Kampfmittel im gesellschaftlichen Diskurs geworden. Es geht nicht um differenzierte Argumentationen in komplexen Problemlagen, sondern um den Vorwurf des Antisemitismus, der die andere Person oder Personengruppe massiv sanktioniert und so diskreditiert, dass deren Position als unvertretbar erscheint. Diese Sanktionen können auch, wie etwa gegenwärtig bei den Studierendenprotesten, die Form polizeilicher Gewalt und strafrechtlicher Verfolgung annehmen. Bemerkenswert erscheint in den Debatten, dass von der Äußerung gleich auf die Person geschlossen wird. Also es wird nicht gesagt, jemand sagt etwas Antisemitisches, sondern ist Antisemit. Es handelt sich damit um eine Frage der Identität, der Zuschreibung, die reflexhaft zurückgewiesen wird in einer Gesellschaft, in der Antisemitismus völlig zu Recht geächtet ist. Ein Angriff auf die Identität jedoch führt zu verhärteten binären Frontstellungen. Ich möchte den Vorwurf des Antisemitismus von der Kritik des Antisemitismus unterscheiden. Diese Unterscheidung treffe ich im Anschluss an die kritische Theorie, die Kritik sowohl als Aufgabe der Gesellschaftstheorie als auch der Psychoanalyse betrachtet. Kritik bedeutet im psychoanalytischen Verständnis, etwas gegen den Strich zu kämmen, nach möglichen latenten Motiven zu fragen. Das habe ich mit der Analyse der beiden Medienbeiträge zu zeigen versucht. Kritik und Vorwurf unterscheiden sich an der Frage der Ambiguitätstoleranz. Dem polarisierenden Vorwurf liegt im Ambiguitätstoleranz zugrunde. Die differenzierende Kritik hingegen benötigt Ambiguitätstoleranz. Gerade weil es sich beim Antisemitismus um eine semantische Grundstruktur in unserer Gesellschaft handelt, an der potenziell jede Person teilhat, ist es notwendig, sorgfältig zu reflektieren und zu differenzieren. Antisemitismus ist in vielen Fällen zumindest, nicht so einfach zu identifizieren. Es gibt kein Schwarz-Weiß-Schema, sondern viele Graubereiche. Natürlich gibt es auch den groben Antisemitismus, der eindeutig zu erkennen ist, aber das ist doch häufig ein Fall für das Strafrecht. Also mich interessieren als Analytikerin eher die ambigen, uneindeutigen Situationen und vor allem ihre Funktion. Der Vorwurf hingegen beendet die Diskussion. Er ist nicht mehr offen für Argumente und die Sicht der anderen. Die affektive Wucht der Skandalisierung könnte mit den konflikthaften Transmissionen aus der Vergangenheit zusammenhängen, die durch antisemitische Äußerungen psychisch aktualisiert und verarbeitet werden müssen. Der Vorwurf scheint eine solche Verarbeitungsform zu sein, die auf Entlastung zielt. Der Vorwurf entsteht aus einer Ambiguitätsintoleranz. Er denkt in binärer Logik, arbeitet mit dichotomen Gegenüberstellungen, entwirft einander ausschließende Selbst- und Fremdbilder und bekämpft den, die oder das andere. Er ist so unversöhnlich wie die Geschichte, die dadurch verarbeitet werden soll. Die eigene Verwickeltheit kommt nicht in den Blick. Polemik und Verurteilung blockieren die Selbstreflexion, wie an den Medienbeiträgen zu sehen war. Eng verbunden mit der Ambiguitätstoleranz dagegen ist die Fähigkeit, die Perspektive der anderen einzunehmen und statt die Äußerungen oder Verhaltensweisen der anderen zu verurteilen und sich darüber zu empören, darüber nachzudenken, was damit vielleicht gemeint ist und welche Motive damit verbunden sein könnten. Ein solcher reflexiver Modus, der erst einmal ein Stück von der eigenen Involviertheit zurücktritt und diese in den Blick nimmt, kennzeichnet die Kritik im Unterschied zum Vorwurf. Notwendig erscheint dafür die Anerkennung der Tatsache, dass jede Person vom Antisemitismus affiziert sein kann, auch man selbst. Die Antisemiten sind also nicht die anderen. Das ist angesichts der deutschen Geschichte mit seinem eliminatorischen Antisemitismus keine ganz leichte Aufgabe. Die Wucht der Affekte in diesen Debatten scheint die Relikte dieser Vergangenheit zu spiegeln. In ungezählten erinnerungspolitischen Debatten seit vielen Jahrzehnten wurde letztlich vergeblich versucht, sich von dieser Geschichte zu befreien. Eine der neueren Ausdrucksgestalten in diesem Zusammenhang besteht in dem Satz, dass die Sicherheit Israels die deutsche Staatsräson ist, der in den Debatten nach dem 7. Oktober wieder große Aufmerksamkeit erfährt. Angesichts der deutschen Geschichte scheint mir eine besondere Solidarität mit Israel selbstverständlich. Aber die Formulierung dieser Solidarität mit einem obrigkeitsstaatlichen Prinzip, also die Staatsräson, die Ende des 18. Jahrhunderts entstanden ist, erscheint doch nicht ganz unproblematisch. Die Staatsräson erscheint als absolutistisch anmutendes Dekret, in dem die antisemitische Vergangenheit aufgehoben wird und darin gleichsam verschwindet. Also so eine paradoxe Bewegung wie die Hegelsche Dialektik. Sie kann nicht eine zivilgesellschaftliche erinnerungspolitische Auseinandersetzung mit dem eigenen Antisemitismus ersetzen. So offenbaren die Debatten nach dem 7. Oktober die Risse in der scheinbar so vorbildlichen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Die Solidarität und das Mitgefühl mit Jüdinnen und Juden sowie mit Palästinenser und Palästinenserinnen, die unter dem anhaltenden Krieg in Gaza leiden, erfordern hingegen eine differenzierte, reflexive Auseinandersetzung, wie sie mit dem Konzept der Ambiguitätstoleranz verbunden ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Psychoanalytikerin Ilka Quindow und ihr Vortrag Ambiguitätstoleranz und Antisemitismus. Fazit: Dieses Urteil, Antisemiten sind immer die anderen, die Verurteilung anderer als Antisemiten ist schnell bei der Hand, während die eigene potenzielle Verwickeltheit in antisemitisches Denken ausgeblendet wird. So das Ergebnis ihrer Ausführungen. Vielleicht liegt darin ja schon sowas wie eine Chance, künftig produktiver miteinander zu diskutieren. So viel dazu, aber wo ihr schon mal da seid, will ich euch noch ein ganz anderes Thema ans Herz legen, das hier.
Die EZB ist nur die Institution in Frankfurt, aber zum Eurosystem gehören auch alle nationalen Notenbanken der Länder, die den Euro eingeführt hat. Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise, die Corona-Pandemie, dann hatten wir auf einmal eine zu niedrige Inflation, dann hatten wir eine zu hohe Inflation. Wie kann denn, wenn in den USA so etwas passiert, wie kann es zur großen Finanzkrise kommen, die 2008 die Wirtschaft weltweit an den Abgrund geführt hat, wie auch damals Peer Steinbrück gesagt hat. Wir standen vor einem Abgrund. Was ist das Ziel, das Mandat der EZB? Das vorrangige Ziel der EZB oder des Eurosystems ist es, Preisstabilität zu gewährleisten.
Wer endlich mal schnallen will, wie die Europäische Zentralbank arbeitet, tut gut daran, sich das anzuhören. Die Volkswirtin Ulrike Nayer spricht in ihrem Vortrag über die Geldpolitik der EZB in den vergangenen Jahren und in den Krisen der vergangenen Jahre. Lohnt sich unbedingt. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Katja Weber. Bis bald hoffentlich.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.